Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: Flow.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und ich starte heute mit einer Frage. Habt ihr schon mal Momente von Flow erlebt? Also dieses Gefühl von Fließen und Vergessen von Zeitlosigkeit, völlig absorbiert davon, was ihr gerade tut? Die Forschung sagt, dass viele Menschen solche Erlebnisse haben, aber nicht immer bewusst. Apropos Forschung. Für dieses Gespräch über Flow in Bezug auf Veranstaltungen konnten wir die Wissenschaftlerin Professor Corinna Pfeiffer gewinnen. Ihr Spezialgebiet an der Universität zu Lübeck ist Arbeits- und Organisationspsychologie. Sie interessiert sich insbesondere für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Stressmanagement und eben Flow. Deshalb können wir uns keine bessere Erklärerin dieser Phänomene wünschen. Herzlich willkommen, Corinna.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Corinna, wir haben in diesem Podcast immer wieder über die sogenannte positive Psychologie gesprochen. Und ich muss gestehen, ich bin ein Fan davon, einfach weil daraus viele Übungen und Interventionen entstanden sind, die ich sehr produktiv für die Moderation von Großgruppen und Veranstaltungen einsetzen kann. Gibt es auch bei deiner Forschung zu Flow einen Zusammenhang mit der positiven Psychologie?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Flow-Erleben ist ein Thema, was in der positiven Psychologie sehr viel besprochen wird. Und in der positiven Psychologie fühle ich mich wissenschaftlich auch unter anderem zu Hause.
Um mal für die Hörerinnen und Hörer eine Grundlage zu legen, was Flow überhaupt ist. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Erleben? Und mit welchen Attributen und Adjektiven kann man das überhaupt beschreiben?
Ja, also ein Gefühl ist es im Sinne von einem subjektiven Erlebniszustand. Genau das würde ich auch sagen, ist Flow ein Erleben. Und zwar ein Erleben, wenn man völlig aufgeht in einer Tätigkeit, in der man alles andere um sich herum vergisst, in der man sich ganz genau richtig gefordert fühlt. Und es wäre kein Flow, wenn es sich nicht auch noch gut anfühlen würde. Also all das muss zusammenkommen, dann spricht man von Flow.
Es ist eigentlich ein Geschehen, das man im Gehirn auch durch Messungen nachweisen kann, oder wird das halt nur so subjektiv beschrieben?
Sehr gute und aktuelle Frage. Erstmal, wenn man die Messung von Flow sich anguckt, dann ist es so, dass traditionell Flow eher im Selbstbericht gemessen wird. Das heißt, ich frage Menschen, ob sie im Flow waren, und das macht auch ganz viel Sinn, weil es ist ja ein subjektives Erleben. Das heißt, erstmal gibt am besten die Person Auskunft darüber, ob sie im Flow war. Das tut man entweder, indem man unmittelbar nach einer Tätigkeit fragt, um dann möglichst nah dran zu sein, oder sogar während einer Tätigkeit unterbricht, um so in dem Moment zu wissen, wie war es jetzt gerade. Manchmal auch etwas länger in der Rückschau. Das Problem ist nur an all diesen Messungen, dass man ja den Menschen während seiner oder ihrer Tätigkeit unterbricht und dann ist die Person raus aus dem Flow. So, das heißt, wir können zwar schon relativ viel durch Fragen erfahren über das Flow-Erleben, aber speziell auch so Dynamiken und wie es sich entwickelt über die Zeit, wann und wie es startet und wie es endet, das ist eigentlich relativ schwer zu erforschen mit reinen Selbstberichtsfragen. Da muss man schon sehr häufig Leute unterbrechen und auch dann ist es einfach also nicht so ganz greifbar. Deswegen sind wir schon lange auch auf der Suche nach einem unterbrechungsfreien Maß für Flow-Erleben, und da kommt ganz genau auch die Psychophysiologie ins Spiel. Da geht es darum, dass man mit Hilfe von physiologischen Parametern psychologische Erlebenszustände erklärt. Physiologische Parameter können zum Beispiel sein die Herzrate oder auch die Herzratenvariabilität, Hautleitfähigkeit und viele weitere. Gesichtsmuskelaktivierung ist noch sowas, was auch gerne genommen wird, um beispielsweise Emotionen zu erkennen. Oder auch neurobiologische Zustände könnten da eine Rolle spielen. Also beispielsweise mit EEG könnte man Messungen vornehmen. Man könnte sich auch Dinge im Gehirn, im FMRT anschauen. All das sind Möglichkeiten, wie man ein psychologisches Erleben, wie zum Beispiel das Flow-Erleben, in Verbindung bringen kann mit physiologischen Vorgängen, physiologischen Parametern. Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz können uns möglicherweise demnächst dahin bringen, dass wir eine Kombination aus all diesen verschiedenen physiologischen Maßen nutzen können, um einen Algorithmus zu entwickeln, der dann Flow erleben kann.
Um das richtig zu verstehen, was die künstliche Intelligenz da macht, sagt sie voraus, in welchen Konstellationen, in welchen Situationen wir Menschen Flow erleben werden? Fragezeichen.
Nein, sondern was die künstliche Intelligenz tut, ist im Prinzip erstmal nur zu messen, wann eine Person im Flow ist, ohne dass wir die Person wirklich fragen müssen. Also das ist das Ziel des Algorithmus. Und dann kann man in der Folge, wenn man das besser verstanden hat, Rahmenbedingungen auch mehr so gestalten, dass sie Flow wahrscheinlicher machen. Das wäre so ein Ziel.
Aber bei Gestalten, da sind wir ja sofort auch bei der Gestaltung von Events und Veranstaltungen. Was würdest du sagen, auch wenn jetzt diese KI-Ergebnisse noch nicht vorliegen, was sind denn Voraussetzungen, was sind denn Rahmenbedingungen, auch bezogen auf Events, wo mehrere Menschen, viele Menschen, Gruppen zusammenkommen, damit Flow entstehen könnte?
Es gibt Rahmenbedingungen für Flow bei der Arbeit. Die lassen sich auf Veranstaltungen gut übertragen. Und die Bedingungen, die wir herausgefunden haben, oder vielmehr statt Bedingungen sagen wir eher flowförderliche Bedingungen, die bewegen sich auf drei Ebenen. Zum einen auf der Aufgabenebene, auf der Ebene des Individuums und auf der Ebene der Organisation oder auch des Sozialen. Und auf der Ebene der Aufgabe, das lässt sich auch ganz gut auf Veranstaltungen übertragen. Also wir brauchen klare Ziele. Wir brauchen auch eine Relevanz in den Aufgaben oder in den Anforderungen, die so da sind, damit Flow erlebt werden kann.
Was heißt Relevanz? Also, dass ich spüre, das ist was Wichtiges oder was Bedeutsames? Oder was wäre Relevanz in diesem Kontext?
Genau, Relevanz heißt, dass ich für mich, also ich als teilnehmende Person, das, was da geboten wird auf der Veranstaltung, als relevant erachte. Sei es, es ist ein Vortrag und ich interessiere mich für dieses Thema, weil es politische Relevanz hat oder auch für mich ganz persönlich relevant sein kann. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist relevant, dann erzeugt es auch schon eher Flow. Dann bin ich auch eher bei der Sache, bleib eher konzentriert. Eine gewisse Autonomie ist noch wichtig, also ich auch eine Freiheit habe darin, wann und wie ich Dinge tue. Also bei einer Konferenz sind dann gewisse Wahlmöglichkeiten sicherlich auch hilfreich. Dann kann ich mir auch aussuchen, was für mich relevant ist oder auch mal nicht relevant ist, und ich kann mir eigenständig eine Pause zum Beispiel gönnen.
Hat das auch was mit Kontrolle zu tun, dass man selber die Kontrolle haben möchte und nicht in so einen komischen Gruppenzwang kommen möchte? Ich muss jetzt an dieser Session teilnehmen.
Auf jeden Fall. Also ein Merkmal von Flow ist ja, dass ich das Gefühl habe, alles unter Kontrolle zu haben. Und da ist Autonomie als Flow-förderliche Voraussetzung sicherlich ganz hilfreich, um diese Kontrolle auch erleben zu können.
Das heißt, man sollte den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, immer wieder, vielleicht auch durch die Rahmung, durch die Moderation, dass man sagt, fühlt euch frei. Also wenn ihr jetzt eine Pause braucht oder ihr braucht die Stille oder ihr braucht ein Zweiergespräch oder ihr braucht den Vortrag, fühlt euch frei, hierhin und dorthin zu gehen. Würde das diesem Autonomiebedürfnis entgegenkommen?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch für Veranstaltungen dann immer raten, also wenn es nicht möglich ist, dass man mehrere Sessions parallel hat, aber dass es zumindest immer auch Begegnungsräume gibt und auch Räume, wo man alleine mal ungestört sitzen kann, damit man eben auch dann Bedürfnissen, die da gerade sind, dann Raum geben kann. Kann ja sein, dass man gerade einen total spannenden Vortrag gehört hat und jetzt will man sich erstmal in Ruhe hinsetzen, nochmal was nachlesen, was aufschreiben. Und ich kann mich auf den nächsten Vortrag sowieso nicht konzentrieren, weil ich bin gerade noch sehr mit dem beschäftigt, was da gerade kam.
Jetzt warst du noch bei der Aufgabe. Gab es da noch was?
Die meisten anderen sind vielleicht für Veranstaltungen nicht mehr ganz so relevant, obwohl doch ja ausreichend Pausen, hätte ich jetzt fast unterschlagen. Also auch das ist wichtig. Die kann man sich natürlich zum einen selber nehmen, aber zum anderen sollten die auch wirklich gut eingeplant sein in Veranstaltungen. Bloß nicht zu wenig. Gerade Energiemanagement ist was ganz Wichtiges für Veranstaltungen, damit man auch so am letzten Tag einer mehrtägigen Konferenz im letzten Slot noch konzentriert sein kann.
Ah, und diese Konzentration, so habe ich dich verstanden, ist eine wichtige Voraussetzung, dass Flow überhaupt entstehen kann.
Ja, im Flow bin ich ja ganz bei einer Sache. Und wenn ich das nicht mehr sein kann, weil ich schon total überlastet bin mit allen möglichen anderen, dann kann auch kein Flow entstehen. Da sind wir jetzt schon fast bei den individuellen Bedingungen für Flow. Und was da zum Beispiel auch mit reinspielt in das Thema Energiemanagement, Aufmerksamkeitsmanagement, ist das Thema physiologischer Zustand einer Person. Also wir haben eben ja auch unter anderem über die Physiologie von Flow gesprochen und wie man darüber Flow messen kann. Und was wir gefunden haben, ist, dass so eine Art wache Aktiviertheit förderlich ist für Flow. Übersetzt in die Physiologie ist es eine moderate sympathische Aktivierung. In der sympathischen Aktivierung schlägt mein Herz schneller. Ich bin insgesamt wacher. Mit Hautleitfähigkeit kann man das auch gut messen. Also ein bisschen leicht schwitzige Hände. Also einfach ein bisschen aroused. Arousal ist da erhöht, moderat erhöht. Nicht so sehr wie im Stress. Das wäre zu viel, aber eben auf eine moderate, gute Art und Weise. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine hohe parasympathische Aktivierung. Und wenn das beides zusammenkommt, also man ist parasympathisch aktiviert und das ist wieder der Gegenspieler von der sympathischen Aktivierung, was uns eher entspannt. Also der Zustand, auf den es ankommt, ist eine entspannte Wachheit.
Ich kenne das aus der Meditation, also dass Meditationslehrer diese entspannte Wachheit und Wachsamkeit empfehlen, also dass man bei der Meditation nicht wegpennt, aber eben auch sich nicht verkrampft. Ich kann meinen Gedankenfluss beobachten, da sind wir wieder bei dem Fluss. Also sagt mir auf jeden Fall was. Entspannte Wachsamkeit.
Sehr schön. Und wo du gerade Meditation sagst und wir dabei sind, zu überlegen, was kann Flow fördern? Ich kann eben mit Hilfe von verschiedenen auch körperlichen Übungen mich in einen Zustand versetzen, in dem Flow wahrscheinlicher wird. Es gibt nicht den Knopfdruck und da ist dann Flow. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich in einem physiologischen Zustand bin, der Flow fördert. Beispielsweise durch Meditation vorab. Also das ist genauso eine Möglichkeit. Oder auch zum Beispiel Yoga fördert auch so eine entspannte Wachheit, weil es einerseits eben Aktivierung des Körpers, aber durch die Atmung, die da ja auch eine große Rolle spielt, auch eine hohe parasympathische Aktivierung, die da reinkommt. Und ich meine, da ist die Frage, wie kann man das auf Veranstaltungen umsetzen? Meditation ist ja manchmal auch noch etwas verschrien oder esoterisch oder ist es meiner Meinung nach nicht, gibt es auch mittlerweile viel Forschung zu. Trotzdem, glaube ich, wird es nicht auf jeder Konferenz möglich sein, das mit reinzubauen. Was aber vielleicht etwas weniger Hemmschwelle bedeutet, ist ein Spaziergang nach der Mittagspause. Weil gerade nach so einer Mittagspause, der Magen ist mit Verdauen beschäftigt, die parasympathische Aktivierung ist hoch, sympathische geht runter, Aufmerksamkeit geht auch runter, viele kennen das vielleicht auch als Mittagstief.
Oder auch als Suppenkoma.
Suppenkoma, genau. Und dann gibt's ja auch noch den Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und das passt hier auch ganz wunderbar, also ein kurzes Schläfchen, damit man danach wieder fit ist oder auch wirklich die Möglichkeit, an der frischen Luft mal eine Runde zu gehen. Das hilft auch sehr dabei, danach wieder fit zu sein.
Ja, die Hemmschwellen jetzt auch mal zu Minuten der Stille einzuladen, also die werden geringer. Aber ich kenne das auch, dass das dann sofort unter ESO-Verdacht steht. Aber wenn man sagt, es geht wirklich darum, das ganze System vorzubereiten auf eine Offenheit, auf eine Wahrnehmung, dann geht das schon.
Ja. Das freut mich zu hören, genau. Und auf der anderen Seite, also das ist ja auch mittlerweile was sehr häufig gemacht wird, dass man zwischendurch mal aktiviert, alle stehen auf, alle strecken sich. Auch das zählt zu den Maßnahmen, wie man die Aufmerksamkeit nochmal neu ausrichten kann.
Dann sagtest du, es gibt eine dritte Dimension. Nach Aufgabe, nach dem Zustand der Person, des Individuums, gibt es auch noch die Organisation als Voraussetzung.
Genau, die Organisation oder auch die soziale Ebene, je nachdem, Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, auch Spaß mit Kolleginnen und Kollegen, also insbesondere in Pausen. Das ist was wir wissen aus der Forschung, ist, dass positiver Affekt Flow-Erleben fördert. Und wenn ich in den Pausen Spaß habe und auch mal lachen kann, dann führt das dazu, dass ich auch mit einer ganz anderen Energie wieder in den Teil nach der Pause reingehe und mich da auch wieder besser konzentrieren kann.
Oder wie wäre das, wenn man auch während der Session Spaß haben könnte und lachen würde, dass man es nicht auf die Pausen delegieren muss?
Genau, ja, auch das wäre denkbar, also dass man auch während der Session Spaß hat, auf jeden Fall. Auch da könnte man mit Humor und so weiter Lachen anregen. Und wichtig ist nur, dass man dann auch wieder auf ein konzentriertes Level zurückfindet. Abwechslungsreichtum ist etwas, was auch förderlich ist. Wenn eben vorne nicht nur einer immer steht und die ganze Zeit einen Frontalunterricht vorträgt, dann ist es auch förderlich für Flow-Erleben.
Und das Soziale, also die Menschen, die um einen herum sind, wie können die uns noch helfen oder unterstützen, in den Flow zu kommen?
Ja, da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Flow auch übertragbar ist. Also zum einen die Person, die vorne steht, wenn die brennt für das, was sie tut, also eine Leidenschaft für das Fach hat oder das Anliegen, was sie vermittelt, dann kann sich das übertragen auf die Zuhörenden im Sinne von ja einer Ansteckung der Hingabe für das Fach oder das Anliegen. Und außerdem, wenn es nicht nur für so die Hingabe zum Fach ist, sondern auch Hingabe im Unterrichten, also in dem Fall war es eine Studie aus dem Schulkontext, wenn diejenige eine Hingabe hat zum Unterrichten und man merkt, die Person steht da gerne und vermittelt das gerne, auch dann überträgt sich das. Also das ist so ein sozialer Effekt, dass es ein Crossover so von Flow gibt.
Wir hatten ja hier auch mal den Soziologen Professor Hartmut Rosa mit seinem Konzept der Resonanz. Also etwas spricht mich an, ruft mich an, springt mich an und ich reagiere darauf emotional. Könnte diese Übertragung auch etwas Resonantes sein und gar nicht magisch, sondern dass man eben solche Resonanzphänomene da beobachtet?
Das glaube ich ziemlich sicher, dass das so ist, ja. Also ich finde genau der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dass sich Flow-Erleben auch überträgt von einem Menschen auf den anderen, dass das genau was Resonantes ist oder das, was Rosa als Resonanz bezeichnet. Was sich manche schon anschauen, ist, wenn mehrere gemeinsam im Team beispielsweise musizieren, wann entsteht eine Form von sozialem Flow oder Teamflow? Und da gibt es erst Hinweise darauf, dass eine gewisse Synchronisierung der physiologischen Parameter ein Merkmal dafür ist, dass hoher Teamflow entsteht oder hoher Teamflow gemessen werden kann. Also es einfach miteinander einhergeht.
Wir hatten ja gerade die Europameisterschaft und ich habe in einigen Kommentaren dann gehört, wenn es bei einer Mannschaft lief oder wenn man sagt, es fließt, dass dann auch solche Formulierungen verwendet werden. Also jetzt fließt es einfach und ich hatte auch so die Frage, ob das dann so ein Phänomen ist von sozialem Flow oder umgekehrt, wenn da irgendwie kein Pass beim anderen ankommt, dass es eben genau das Gegenteil ist, dass sie also nicht wirklich drin sind, vielleicht zu viel nachdenken.
Ja, genau das ist es. Es gibt auch Studien, die Teamflow beim Fußballspielen sich schon angeschaut haben und das, was du da gerade beschreibst, würde ich ganz genauso sehen. Also wenn es läuft und jeder Pass sitzt und man weiß genau, wann die anderen Spieler an welcher Position gerade sind und der Pass funktioniert und alles scheint wie aufeinander abgestimmt zu sein, dann ist das Teamflow. Veranstaltungen sind ja immer auch soziale Events. Das heißt, wir sollten nicht nur darauf gucken, was so die individuellen Bedingungen für Flow sind, sondern auch, was Bedingungen für Teamflow sind oder sozialen Flow sind. Und da gibt es auch noch mehrere, die eben über den individuellen Flow hinausgehen. Beispielsweise ist so eine wichtige Bedingung, dass wir Vertrauen haben in das Wissen, die Fähigkeiten und auch die Einstellungen von anderen Personen. Sowas wie auch Psychological Safety, sagen wir auch.
Die psychologische Sicherheit.
Psychologische Sicherheit, dass wir wissen, wir können auch in diesem Rahmen sagen, was wir wollen. Wir werden dafür nicht verurteilt, sondern wir dürfen auch brainstormen und uns offen zeigen.
Wir dürfen auch eine abweichende Meinung haben, wenn 9 Leute B sagen und ich sage aber A. Wir hatten hier ein Gespräch auch über psychologische Sicherheit im Podcast. Insofern können wir daran anknüpfen. Ja, danke.
Wenn ich im Teamflow bin, dann habe ich eben dieses Gefühl der psychologischen Sicherheit auch mit drin. Ein weiterer Punkt für Teamflow ist eine annähernd gleiche Teilnahme oder gleiche Anteile, gleiche Redeanteile. Das kommt jetzt natürlich sehr auf das Format einer Veranstaltung an. Wenn es aber um einen Workshop geht oder auch um ein Meeting, dann ist es wichtig, dass alle gleichermaßen beteiligt sind und nicht man einige auch hinter sich zurücklässt.
Wie ist da der Zusammenhang zwischen Möglichkeit zur Beteiligung und Flow?
Ich würde sagen, es ist nicht nur die Möglichkeit zur Beteiligung, sondern auch sehr stark die tatsächliche Beteiligung, also die Involviertheit, die da eine Rolle spielt. Das gehört sozusagen zur Definition von Teamflow mit dazu, also ist sogar ein Merkmal. Wenn ich mich auf gleiche Weise beteilige, und gleiche Weise, damit meine ich jetzt nicht, ich muss das Gleiche sagen wie die anderen, sondern ich habe einfach meinen Part da drin und trage etwas zum gemeinsamen Ganzen bei.
Man ist da so ganz drin, sagt man ja auch.
Man ist so ganz drin, genau, ja. Wir waren eben beim Fußballspiel, da passt das eigentlich auch ganz gut mit den Beiträgen. Jeder hat seine Position und gleichzeitig aber auch unterschiedliche Aufgaben. Und man hat aber ein gemeinsames Ziel, nämlich Tore zu schießen und möglichst keine Gegentore zu bekommen. Man arbeitet gemeinsam, jeder auf seine Weise oder jede auf ihre Weise, daran, dieses Ziel zu verfolgen.
Gibt es noch was förderlich für den Teamflow? Das passt natürlich super auf Veranstaltungen.
Ja, genau. Also was noch ein weiterer Punkt ist, ist das Thema Kommunikation und Feedback. Also hier ist es wichtig, dass es schon ja bestimmte vereinbarte Rollen gibt und auch Regeln gibt, unter denen man agiert. Hätte eine Fußballmannschaft nicht vorher schon miteinander trainiert, dann wäre es vermutlich auch Chaos. Es bedeutet nicht, dass es nicht auch einiges spontan passieren kann, aber um genau zu wissen, wie die anderen reagieren, damit es so wie automatisch läuft, so einfach aussieht und es läuft einfach, muss man ja schon wissen, wenn ich jetzt hierher laufe, dann wird der andere Spieler oder die andere Spielerin mir hinterherlaufen oder an der und der Stelle sein, sodass ich einen Pass auch blind schicken kann und der wird angenommen und das funktioniert. Das heißt, ein gewisses gemeinsames Training oder gemeinsame Regeln, die man vereinbart für die Zusammenarbeit, dass auch jeder weiß, was die eigene Rolle ist, um das Ziel zu erreichen, ist eine wichtige Voraussetzung, auch eine wichtige Komponente.
Ich habe nicht ganz zufällig ein wissenschaftliches Papier auch mir angeguckt, an dem du mitgearbeitet hast. Da geht es um positives Feedback. Well done, gut gemacht, habt ihr das genannt. Ich leite oft so ein Format an, wo sich vier Menschen zusammensitzen und jeder kriegt 6 Minuten Zeit, ununterbrochen von den anderen etwas zu erzählen. Und dann, jetzt kommt es zum Thema Feedback, kriegt er oder sie von den anderen drei ein wohlwollendes, positives Feedback. Was habe ich gerade von dir gehört, was ich spannend finde, was ich interessant finde? Wie ist da der Zusammenhang zwischen diesem positiven Feedback und dem Wohlwollen der anderen und Flow?
Ich würde sagen, das ist eine sehr gute förderliche Maßnahme für Flow. Denn das positive Feedback, jetzt auch gerade in der Übung, die du geschildert hast, führt ja dazu, dass ich mich wohlfühle in der Gruppe. Ich habe da gerade was Positives wahrgenommen. Das fördert dann auch ein Gefühl von psychologischer Sicherheit. An der Stelle, ich fühle mich wahrgenommen, ich fühle mich wertgeschätzt und also was wir in dieser Studie gefunden haben, ist, dass eben positives Feedback die Selbstwirksamkeit auch erhöht und wiederum die erlebte Selbstwirksamkeit dann förderlich ist für Flow-Erleben.
Mich bringt das auch zu der Frage, ist Flow eigentlich etwas ganz Außergewöhnliches und Spektakuläres oder ist es auch in ganz alltäglichen Situationen erlebbar?
Also Flow kann absolut auch in ganz alltäglichen Situationen erlebt werden. Es ist nichts Außergewöhnliches. Die meisten Menschen kennen den Zustand auch. Und wenn man näher drüber nachdenkt, dann würde ich fast sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, alle Menschen kennen diesen Zustand. Kinder, wenn man beim Spielen beobachtet, das ist im Prinzip oft Flow, wenn die so ganz versunken sind in ihr Spiel. Das können wir auch manchmal ganz überraschend erleben. Zum Beispiel, wir sind bei der Arbeit und haben eine eigentlich schwierige Aufgabe vor uns, vor der wir uns schon eine Weile drücken. Und dann kommt aber noch ein bisschen Zeitdruck dazu und wir wollen es ja auch eigentlich gut machen. Und dann reißen wir uns doch zusammen und setzen uns dran und plötzlich ist es Abend und das Ding ist erledigt und wir waren dazwischen im Flow. Das heißt, es können manchmal auch Flow-Erlebnisse entstehen in Tätigkeiten, die vielleicht sogar eher stressig erstmal für uns scheinen. Und Stress ist ein Faktor, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Manchmal ist es so, wenn wir beispielsweise unter Zeitdruck sind, dann kann der uns auch helfen, in den Flow zu kommen. Vorhin haben wir über Arousal gesprochen oder sympathische Aktivierung. Und moderate sympathische Aktivierung ist ja förderlich für Flow, ja, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben. Und wenn ich dann Zeitdruck habe, dann kann das vielleicht so dieses bisschen mehr an physiologischer Aktivierung bei mir ausmachen, das mir dann dazu hilft, mich jetzt hinzusetzen, es auch zu tun und dann in den Flow zu kommen.
Also es scheint irgendwie um so einen Mittelweg zu gehen zwischen Forderung, aber nicht Überforderung. Ist das richtig?
Genau, das trifft auch genau zu auf das Flow-Kanal-Modell, das Csikszentmihalyi auch entwickelt hat. Also genau eine Passung aus Anforderungen und Fähigkeiten in dieser Situation.
Das heißt, auf Veranstaltungen übertragen kann es schon förderlich sein, auch mal so ein bisschen so eine sportliche Herausforderung zu geben, wenn man das große Plenum aufbricht in kleine Teams und sagt, ihr habt jetzt die Aufgabe, in 30 Minuten gemeinsam ein Bild zu malen. Die Zeit tickt.
Auf jeden Fall, ein bisschen Zeitdruck kann helfen. Ich habe mal einen Projektmanagement-Workshop mitgeleitet und da haben wir am Ende in den Gruppen auch eigentlich einen Wettbewerb generiert. Das heißt, die sollten dann ein Produkt entwickelt haben und es sollte ein Pitch werden am Ende. Und da war eben auch Zeit knapp. Sie hatten dann noch eine Stunde. Und also größeren Teamflow als während dieser Aufgabe habe ich selten erlebt. Da spielte natürlich viel vorher auch noch mit rein, dass die Gruppen da wirklich was entwickelt hatten, was ihnen auch am Herzen lag und sehr viel Autonomie in der Entwicklung hatten und viele andere Faktoren. Aber gerade diese Zeitdruckaufgabe am Ende, die hat das so alles auf die Spitze getrieben und dann gab es viel Teamflow. Allerdings, was man einschränkend dazu auch sagen muss, ist, dass Zeitdruck nicht dauerhaft förderlich für Flow ist. Ganz wichtig, es kann was sein, was kurzfristig zum Flow beiträgt. Es braucht aber auch wieder Erholungsphasen, um dann am nächsten Tag oder auch nach einer Pause am Nachmittag wieder das Flow-Potenzial ausschöpfen zu können. Also wir können nicht immer im Flow sein. Es ist doch irgendwo ja eine Form von Stress, wenn auch nur moderat, aber es braucht Erholung, damit es eben gesund auch bleibt.
Du hast gerade den ungarischen Psychologen Mihály Csikszentmihalyi erwähnt, der ja der Namensgeber des Flow-Konzepts ist. Ich sage einfach mal der Vollständigkeit halber, welche 6 Merkmale er für Flow definiert hat. Die intensive Aufmerksamkeit, die Einheit von Denken und Handeln, das Gefühl der Kontrolle über das eigene Tun, das hatten wir schon mal, auch mit der Autonomie. Das verzerrte Zeiterleben, dass man nicht so richtig weiß, wie lange bin ich hier eigentlich schon versunken. Und dann sagt er, dass die Tätigkeit an sich als lohnend erlebt wird. Und dann, jetzt komme ich zum 6. Merkmal, kein Grübeln oder Selbstkritik. Das finde ich auch nochmal spannend. Was hast du für Erfahrungen? Wie kann man diesen inneren Kritiker ausschalten, der dann immer sagt, oh, das läuft hier nicht richtig oder ich bin nicht gut genug oder vielleicht bin ich zu blöd dafür. Ich habe ein paar Formate, die ich in der Moderation einsetze, aber gibt es was, was dir einfällt dazu?
Gute Frage. Was setzt du denn so ein? Das interessiert mich.
Ja, zum Beispiel die Rahmung, dass man sagt so, lasst mal alle Urteile, positiv, negativ, erstmal weg. Also man nennt das dann auch suspendieren. Also man hält die so in der Schwebe und sagt, du kannst ja deine Urteile später auch wieder haben. Aber wenn du jetzt so dich selber beobachtest, lass es mal weg. Oder eben indem man positives Feedback bekommt, das wären so Dinge. Oder indem man es direkt anspricht und sagt, in solchen Situationen, da tritt er sehr gerne auf, der innere Selbstkritiker. Den kann man auch mal eine Runde um den Block schicken, dann kann man ihn auch wieder haben. Also das wären so ein paar Sachen, die mir dazu einfallen.
Ja, also sehr spannende Frage auf jeden Fall, wie man das in Veranstaltungen unterbinden kann. Also generell gibt es ja Methoden, die sich dafür gut eignen, wie das Brainstorming, wo man sagt, jetzt alles darf sein, egal wie ungefiltert, genau das brauchen wir und filtern tun wir danach. Jede Antwort ist eine gute Antwort. Das, genau, also das fällt mir als Methode ein. Und wir haben Studien gemacht zum Thema Multitasking und auch zum Thema unerledigte Aufgaben. Und da ist das genau so ein Mechanismus, der dazu führt, dass unerledigte Aufgaben negativ sind für Flow-Erleben. Also wenn wir noch irgendwas im Hinterkopf haben, was uns stört oder wo wir noch nicht so ganz einen Abschluss gefunden haben, dann führt das zu Gedanken immer wieder daran. Und das ist hinderlich im Flow, weil im Flow bin ich ja ganz bei einer Sache. Das heißt, da haben wir jetzt vor allem erstmal diesen Zusammenhang gefunden, das wirkt sich hinderlich aus.
Ich mache das manchmal so, dass ich zu Beginn einer größeren Veranstaltung auch sage, so auch in so einem Moment der Stille, überlegt doch mal, welche Sachen ihr jetzt loslassen könnt. Das spricht dieses Abschließen an, das du erwähnt hast. Also was ihr noch abschließen könnt, was ihr noch loslassen könnt und dass man dann wirklich frei ist, also ein leeres Gefäß und dann wirklich wieder ganz da sein kann. Gibt es eigentlich Erkenntnisse, wie lange so ein Flow-Zustand anhalten kann? Kann das wirklich einen ganzen Tag gehen oder ist es bei vielen Menschen dann doch eher so ein kurzes Gefühl? Gibt es da Erkenntnisse?
Ich kenne keine Studie, die sagt, wie lange Flow dauert und stelle es mir auch schwierig vor zu messen, weil wir ja eben unterbrechen müssten, um zu messen, wie lange man tatsächlich im Flow sein kann. Da kann ich höchstens einen guten Guess abgeben. Das kann sicherlich auch mal über ein paar Stunden gehen, vielleicht mit kleinen Auf und Ab. Und dann braucht es aber Erholung.
Ja, das habe ich jetzt von dir gelernt, dass es zwar ein Wohlbefinden ist, aber eben auch ein moderater Stress, der dann auch eine gewisse Erholung braucht.
Wenn man wirklich ein paar Stunden, wenn das wirklich ein ganz intensiver Flow war, weil ich habe jetzt die Abgabe morgen früh und ich arbeite die ganze Nacht durch und habe dann die ganze Nacht im Flow gearbeitet, dann werde ich danach auch richtig K.O. sein, also dann wirklich mal viele Stunden schlafen müssen. Und ich denke, die meisten Flow-Erlebnisse sind wahrscheinlich eher so halbe Stunde, Stunde, vielleicht mal anderthalb. Und dann eine Pause und dann hoffentlich auch schon wieder oder auch mal nur 10 Minuten.
Weil du ja Arbeits- und Organisationspsychologie als dein Fachgebiet hast und jetzt auch mit den sogenannten neuen Medien, sozialen Medien, viele neue Kommunikationskanäle mit reinspielen in Arbeitsprozesse. Wie würdest du die Tatsache bewerten für den Aspekt Flow, dass Menschen so oft ihre Arbeit unterbrechen, weil eine neue E-Mail reinkommt, weil eine neue WhatsApp reinkommt? Konzentriertes Arbeiten ist irgendwie anders.
Auf jeden Fall. Also für den Flow ist das tödlich, absolut. Ich hatte ja gerade schon erzählt von der Studie zum Multitasking und auch zu den unerledigten Aufgaben. Immer wenn eine E-Mail reinkommt, dann lasse ich ja das andere unerledigt kurz, beantworte erstmal die E-Mail und gehe dann wieder zurück. So, das heißt, ich habe zwischendurch Dinge im Hinterkopf oder auch ich sehe die E-Mail, lasse sie unbeantwortet und habe sie aber im Hinterkopf, dass die noch beantwortet werden muss. Also es hat immer was damit zu tun, dass ich durch diese Störungen Dinge für meinen Hinterkopf bekomme, die ich da eigentlich gerade gar nicht brauche, weil ich will mich ja voll auf das eine konzentrieren. Deswegen würde ich empfehlen für Veranstaltungen, dass die Leute auch ihre Handys, falls möglich, mal über Zeiträume auch in der Tasche lassen. Gleichzeitig auch im Sinne von Autonomie kann man es Leuten natürlich nicht verbieten.
Für mich ist das jetzt super, dass ich demnächst, wenn ich dazu einlade, mal für 2 Stunden das Handy stumm zu stellen, ich sagen kann, ich habe da mit Professor Corinna Pfeiffer drüber gesprochen, die Flow-Forscherin, die sagt, wenn ihr Flow wollt, dann lasst das Handy in der Tasche. Aber wir werden das natürlich nicht diktatorisch hier einführen. Zum Schluss unseres Gesprächs, Corinna, warum interessiert dich Flow so sehr? Was begeistert dich an deinem eigenen Thema?
Ja, was begeistert mich daran? Vieles. Wo fange ich an? Also zum einen gibt es ja diesen Spruch, Arbeit ist das halbe Leben. Und was könnte es dann Besseres geben, als wenn wir bei der Arbeit uns wohlfühlen und da auch was Positives erleben können, was Sinnstiftendes und wo wir das Gefühl haben, dass wir ganz darin aufgehen und auch noch die Zeit schnell vergeht. Insofern, wenn wir unser Leben positiv gestalten wollen, dann ist es ein ganz zentraler, wichtiger Schritt, wie wir unsere Arbeit gestalten. Und ich glaube, da kann das Flow-Konzept viel zu beitragen.
Ich glaube, das ist eine sehr klare Motivation, hat auch was mit Sinnstiften zu tun. Vielleicht ganz, ganz zum Schluss, jeder von uns ein Flow-Moment. Also ich kann sagen, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich kriege immer wieder so Flow-Gefühle, wenn ich mein Fotoprojekt, da geht es nämlich um Friedhöfe und Grabkultur, wenn ich das verfolge und wenn ich über diese Friedhöfe, das sind so Orte der Stille, wenn ich darüber flaniere, voll in der Beobachtung bin und gucke, was spricht mich da an, wo will ich da hin und dann natürlich die technische Umsetzung in der Fotografie Und dann nach 2 Tagen auf dem Wiener Zentralfriedhof tauche ich auf diesem Flow wieder auf und denke, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt da 2 Tage fotografiert habe. Die Zeit verging, wie man so schön sagt, im Flug. Gibt es so Situationen, wo du leicht in den Flow kommst?
Ich kann mich zum Beispiel auch sehr gut damit identifizieren, kurz vor einer Deadline, dann nachts oder auch tags, je nachdem, an einer PowerPoint-Präsentation noch zu schärfen, und dann entwickle ich auch ganz viel Ehrgeiz plötzlich, doch noch dies zu recherchieren oder doch noch das. Und das sind für mich häufig ganz intensive Flow-Momente, also so kurz bevor beispielsweise ein Vortrag zu halten ist. Und gleichzeitig in der Freizeit, aber nicht nur in der Freizeit, auch bei der Arbeit, auf Konferenzen beispielsweise, gute Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die uns alle weiterbringen.
Und in denen man ja auch so richtig versinken kann in so einem Gespräch, weil man so drin ist, weil man mit dem anderen mit sich ist, oder? Ist das?
Genau, also wahrscheinlich wieder das Phänomen der Resonanz an der Stelle, was da eine Rolle spielt. Also wenn man das Gefühl hat, mit dem anderen da ganz auf einer Wellenlänge zu einem Thema zu sprechen, das beide gleichermaßen interessiert. Und jeder kann auch was anderes, Neues beitragen, und es entsteht ein gemeinsames, größeres Ganzes.
Corinna, ich danke dir dafür, dass du ein Phänomen, über das viele Menschen sprechen. Flow kommt ja in der Alltagskommunikation auch oft vor. Oh, da war ich im Flow. Das hast du uns jetzt wissenschaftlich erklärt, aber in einfachen Worten, in anschaulichen Beispielen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass ich zu Gast sein durfte.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.